zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, Stefan, mein Lieber. Hallo.
Hallo André, und wie immer einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und natürlich auch guten Abend, wann immer ihr diese wundervolle Folge hört. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Schönen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir kommen heute auf ein Thema, wo ich echt früher nie gedacht hätte, dass ich es irgendwie ansatzweise mal verstehen würde oder überhaupt im Ansatz begreifen könnte, was das überhaupt sein könnte. Und heute sitze ich in einem Podcast und berichte mit André über dieses Thema. Das ist Wahnsinn.
Genau. Ich hatte letzte Woche einen ganz emotionalen LinkedIn-Post geschrieben, dass das Bitcoin-Netzwerk gehackt ist. Eieiei. Du kannst gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Also sowohl positive als auch negative. Also negative so von wegen, ach Gott, ja. Also, ja, wie Social Media so ist. Sehr spannend. Sehr spannend. Also wir reden heute über Quantencomputing und dass das Bitcoin-Netzwerk gehackt ist.
Das ist
Genau
natürlich
darüber
halt
reden
schon eine krasse Aussage, das Bitcoin-Netzwerk ist gehackt, aber wir schlüsseln das heute alles in diesem Podcast noch Step by Step auf, was genau wir überhaupt damit meinen. Weil man kann
ganz
natürlich
genau.
immer eine Aussage nehmen und sich sofort drauf stürzen und sagen, ey, das stimmt doch alles gar nicht und jetzt so ein Quatsch. Let us speak first. Lasst uns erstmal über das Thema sprechen und über die Informationen, die vorliegen und
Genau.
was genau gemeint ist. Also lasst es uns erklären.
Ah, das machen wir sehr, sehr gerne. Ja. Aber vielleicht erstmal, überhaupt erstmal, was ist denn überhaupt passiert? Also was ist denn überhaupt, genau, was ist überhaupt passiert? Also, Google hat natürlich, wie so viele andere große Firmen auf diesem Erdplaneten, natürlich auch eine Mannschaft, die sich mit künstlicher Intelligenz, AI beschäftigt und natürlich auch mit Quantencomputing. Jetzt muss man vielleicht mal erklären, was überhaupt ein Quantencomputer ist. Das ist nämlich allein schon ein schwieriges Ding. Und vielleicht für die ganzen Zuhörer relativ simpel. Also man stellt sich vor, man ist in einem dunklen, dunklen, großen Raum. So, und dieser ganze Raum ist voller Schubladen. So, und in jeder Schublade liegt ein Schlüssel. Ich versuche das mal bildlich ein bisschen aufzugleisen. Also liegt ein Schlüssel. Und normalerweise, wenn man jetzt einen Schlüssel sucht, was würdest du machen, Stefan? Wenn man einen Schlüssel sucht in diesem dunklen Raum mit ganz vielen Schubladen, man öffnet eine Schublade, guckt rein, nimmt diesen Schlüssel, oh, ist der falsche, macht die Schublade wieder zu, nimmt die nächste Schublade, oh, ist der falsche. Also man sucht den richtigen Schlüssel für ein Schloss, was man vielleicht dann oder hat. Das ist der klassische Weg, so. Und das ist im Endeffekt auch die Idee, natürlich auch, da kommen wir gleich dazu, bei Bitcoin und Ähnlichem, dass man halt im Endeffekt einen nicht knackbaren Code hat. Stimmt nicht so ganz, aber dass es unfassbar schwer ist, diesen Code in einer bestimmten Zeit und diesen Schlüssel in einer bestimmten Zeit überhaupt in diesem Raum zu finden. So. Und das macht es dann halt so unfassbar sicher. So. Also Verschlüsselungstechnologie, darum geht es im Endeffekt. Google hat ein 57-seitiges PDF-Dokument ins Internet gestellt. Das sieht man wieder bei den PDF-Dokumenten, die ins Internet gestellt werden. Man hört das so, Satoshi Nakamoto irgendwie. Das waren nur 9 Seiten, das ist egal. Aber da waren 57 Seiten, ein PDF-Dokument ins Internet gestellt, das halt das Bitcoin-Netzwerk, also sprich der Schlüssel, gefunden ist in einer bestimmten Zeit. Und zwar in unter 9 Minuten. Und das ist natürlich ein Problem. Kommen wir gleich auch noch zu. Also, großer Raum, stell dir vor, du suchst einen bestimmten Schlüssel für dein Schloss, machst die Schublade auf, falscher Schlüssel, machst die Schublade wieder zu und so weiter. Also du suchst und suchst und suchst und suchst. Was macht Quantencomputing jetzt? Und zwar Quantencomputing, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, sie machen alle Schubladen gleichzeitig auf, schauen in alle Schubladen auch gleichzeitig rein, machen alle Schubladen wieder zu und die Schublade mit dem eigentlichen Schlüssel leuchtet in diesem dunklen Raum. Das heißt, man weiß ganz genau, wo dieser Schlüssel ist, der zu meinem Schloss passt. Jetzt wäre diese ganze Geschichte vielleicht nicht so problematisch, wenn man darüber spricht, dass dieses Ewigkeiten dauert. Also sprich, wie gesagt, wenn ich einen Schlüssel suche, einzelne Schubladen aufmache, dann dauert das eine gewisse Zeit. Wenn ich alle gleichzeitig aufmache, dort reinschaue, sofort im Endeffekt das Ergebnis habe, alles wieder zuschiebe und dieses Ding leuchtet, habe ich es sofort. Und das ist ein Problem. Das heißt, die Verschlüsselungstechnologie, die hinter Bitcoin steht, ist potenziell gefährdet. Das ist jetzt nicht neu, muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen. Also Quantencomputing gibt es ja schon Ewigkeiten und auch, dass daran gearbeitet wird, bestimmte Verschlüsselungstechnologien im Endeffekt zu finden beziehungsweise halt obsolet zu machen. Das ist jetzt auch nicht neu. Aber was Neues, dass es in dieser Geschwindigkeit passiert, dass sie nämlich sagen, hey, wir könnten uns vorstellen, dass in den nächsten 2 Jahren diese Verschlüsselungstechnologie so da ist, dass sie jeder auch benutzen kann. Also dieses Finden und Suchen. Und das macht es natürlich sehr brisant, weil jeder hat ja damit gerechnet, dass es noch Jahre dauert und dass wir natürlich auch vielleicht auch andere Lösungen gibt es auch schon, kommen wir gleich auch noch dazu, aber dass man erst in Jahren im Endeffekt so weit ist, dass Quantencomputing überhaupt das Bitcoin-Netzwerk gefährden könnte. Und das haben sie bewiesen, dass das nicht so ist. Was sie nicht gemacht haben, das fand ich auch sehr, sehr spannend und das ist in diesem Dokument auch sehr, sehr schön beschrieben. Was sie nicht gemacht haben, sie haben nicht die Bauanleitung beschrieben, wie sie es getan haben. Was sie gemacht haben, sie haben im Endeffekt nur als Proof reingeschrieben, hey, das und das ist der Lösungsweg. Wir können das im Endeffekt machen, aber sie haben nicht in die eigentliche Bauanleitung reingeschrieben, weil das wäre natürlich fatal, wenn sie die Bau reingeschrieben hätten. So musst du es machen. Das haben sie nicht getan, sondern sie haben nur beschrieben, hey, Zero Knowledge Proof ist im Endeffekt das Schlagwort. Ihr könnt's in 9 Minuten oder in knapp 9 Minuten. Das sind die Fakten. Erstmal. Das PDF-Dokument.
9 Minuten ist tatsächlich für ein gekryptetes System, was mehrfach in sich quasi verwickelt ist. Deswegen nennt man dieses ganze System ja auch eine Blockchain, das alles miteinander verknüpft ist und mehr oder weniger als komplett sicher gilt. Das Thema Quantencomputer für das Bitcoin-Netzwerk gefährlich sein könnte, das kenne ich tatsächlich schon seit meiner Anfangszeit 2020, als ich in Krypto eingestiegen bin. Hieß es ja, wenn Supercomputer mal kommen oder Quantencomputer kommen, dann ist das nicht mehr so sicher, wie es jetzt immer alle nennen. Das Ding ist halt dazu, wenn du ein so gekryptetes Netzwerk, ein Kryptonetzwerk schaffst, anzugreifen, dann sind alle anderen Netzwerke auch mal deutlich unsicherer. Also man hat auch immer gesagt, wenn es geschafft wird,
betrifft jetzt nicht nur Bitcoin, das ist das.
Ne? Genau, wenn man es schafft, die Bitcoin-Chain zu hacken oder anzugreifen oder so zu verändern, dass man selber einfach nur als alleiniger Herrscher dort Profit machen kann, wenn man schlau anstellt, dann sind natürlich alle anderen Netzwerke, die nicht so sicher sind, alle Passwörter, die es auf der Welt gibt, die sind natürlich dann dementsprechend sehr, sehr angreifbar. Ich weiß gar nicht, ob ihr damals, es gab damals im Internet immer so diese Passwortgeneratoren, die so für dich dann halt einfach ein random Passwort erstellt haben, wo dann da drunter steht, ein Computer würde insgesamt 1.000.000 Lichtjahre benötigen, dieses Passwort zu hacken. Ja, das ist natürlich immer nur auf eine normale Computerleistung ausgelegt und nicht auf einen Quantencomputer. Wo man dann halt schon sagen muss, dass auch lange und ja nicht miteinander verbundene Kombinationsmöglichkeiten natürlich mit Hilfe eines Quantencomputers, der diese Verbindungen sehr schnell hintereinander prüfen kann, der eigentlich nichts macht als ein Trial-and-Error-Prinzip dann so gesehen und da natürlich auch dementsprechend diese Leistung abrufen kann, euch Passwörter auch zu knacken, relativ schnell.
Ja, also das sind erstmal die Fakten. Ja, das heißt, dass im Endeffekt nicht das Netzwerk gehackt worden ist, sondern die Verschlüsselungstechnologie. Also die Möglichkeit der Verschlüsselung ist gefährdet. So möchte ich es vielleicht mal sagen. Weil was kann man machen? Man kann natürlich, wenn man die öffentliche Adresse hat, also sprich den Public Key, in der Regel nicht den Private Key zurückrechnen. Weil mit dem Private Key, damit ist es ja möglich, im Endeffekt dann halt auch Bitcoins zu versenden oder überhaupt Coins zu versenden mit meinem Private Key, weil ich muss sie ja signieren. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, über den Public Key im Endeffekt den Private Key zurückzurechnen, innerhalb einer gewissen Zeit, dann könnte ich ja theoretisch alles Mögliche tun. Weil die Public Keys sind ja, wie der Name schon sagt, public. Problematisch wird dieses ganze Thema. Es gibt ja Coins auf der Chain oder auf anderen Chains, die ja noch nie bewegt worden sind. Beziehungsweise die halt so öffentlich sind und in so einem Volumina da sind, dass sie Auswirkungen haben könnten. Wie gesagt, wir reden heute über sehr, sehr viel Konjunktiv. Aber wenn wir die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel die Coins von Satoshi Nakamoto, und ich musste nochmal genau nachgucken, es sind, ich glaube, 1,7 Millionen, Moment, ich muss ganz kurz gucken, 1,7 Millionen, genau, Bitcoins liegen auf Adressen, die in der Satoshi-Ära sozusagen beheimatet sind. Stell dir vor, Stefan, wenn 1,7 Millionen Bitcoins von heute auf morgen auf den Markt kommen. Was macht das mit dem Preis? Auf einmal hast du einen Überschuss sozusagen und es würde den Preis wahrscheinlich massiv nach unten treiben. Genauso umgekehrt, wenn du natürlich anfängst, meinetwegen die Chain irgendwie zu verändern, also bestimmte Punkte im Endeffekt rauszunehmen. Das Vertrauen, das ist im Endeffekt das größte Fund halt auch im Bitcoin-Netzwerk, würde wahrscheinlich sofort verloren gehen, weil es möglich ist, in irgendeiner Form etwas hin oder her zu rechnen. Und das ist, glaube ich, das größte Risiko. Ob das wirklich passiert, ganz anderes Thema. Ein ganz, ganz anderer Punkt. Aber wenn man innerhalb von 9 Minuten, und kann ich nur auf die anderen Podcast-Folgen mal zurückweisen, 10 Minuten, roundabout 10 Minuten, brauche ich, bis der Mempool, also sprich erstmal sozusagen, ich möchte eine Transaktion ausführen, die wird gesammelt in dem Mempool und dann alle 10 Minuten wird im Endeffekt das ausgelöst. Das heißt, es werden neue Bitcoins ins System geschüttet, es wird im Endeffekt sämtliche Transaktionen ausgelöst und es passiert ungefähr alle 10 Minuten.
Wenn ich quasi ein neuer Block generiert.
Es wird ein neuer Block generiert, genau, ungefähr alle 10 Minuten. So, wenn ich es aber jetzt schaffe, das ganze Thema unter 10 Minuten, also sprich in 9 Minuten, 8 Minuten, 7 Minuten oder ähnliches zu verändern, das heißt innerhalb der Zeit, wo sämtliche Transaktionen in diesem Mempool sind, habe ich natürlich die Möglichkeit, die Chain zu verändern. Und das ist die große Gefahr. Also sprich den Mempool anzugreifen am Ende des Tages. Wie gesagt, nochmal, ob das alles passiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Möglichkeiten werden aber immer konkreter. Und das wollte ich eigentlich mit meinem sehr emotionalen Post schreiben. Das Bitcoin-Netzwerk ist gehackt. Wie gesagt, ich finde es immer noch sehr lustig. Und das könnte irgendwann auch natürlich dazu führen, dass Veränderungen im Bitcoin-Netzwerk passieren müssten. Das Vertrauen, den Trust in diese Chain halt weiter aufrecht zu erhalten. Unfassbar viel Diskussionsstoff, weil es gibt natürlich auch das dafür und das dagegen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ein großes, großes Dilemma ist im Endeffekt, dass Google jetzt die ersten, und es werden bestimmt weitere Folgen, es geschafft haben, im Endeffekt diese Verschlüsselungstechnologie zu berechnen und halt, wie gesagt, in einem relativ kurzen Zeitfenster dann halt auch herzurichten. Schwierig.
Auf jeden Fall. Also gerade für ein Netzwerk wie Bitcoin, was halt durch seine Anonymität, aber auch gleichzeitig Sicherheit natürlich seine Hauptbefürworter hat, dass dieses System jetzt angreifbar wird, wirft natürlich auch einen ganz klaren Schatten darauf. Auf der anderen Seite muss man natürlich halt sagen, gibt es bis jetzt ja scheinbar auch nur Google, die überhaupt in der Lage waren, so etwas auf die Beine zu stellen. Weil, ich sag mal so, irgendwie jemand, der jetzt, ja, die meisten Hacker, wie man sie ja kennt, die irgendwo aus dem Kinderzimmer ihre Eltern heraus operieren, irgendwelche Transaktionen hast oder.
Hast du auch einen Quantencomputer in der Ecke stehen?
Genau. Die haben Keller, wahrscheinlich nicht Keller. Die Möglichkeit oder alleine den Platz, beziehungsweise natürlich auch den finanziellen Background, sich einen Quantencomputer so weit aufzubauen, um halt das Netzwerk anzugreifen. Also, das ist natürlich. Also es ist jetzt halt nichts, was einfach mal jemand so machen kann, sondern da brauchst du natürlich eine Organisation. Und selbst wenn man jetzt sieht, dass es Veränderungen gibt, dann ist der Kreis, der dazu in der Lage wäre, sehr, sehr weit eingeengt. Also wenn man jetzt das natürlich stimmt. Einen Angriff auf die Bitcoin-Blockchain über einen Quantencomputer, also dass halt wirklich die Mem-Blöcke da angegriffen werden, dann würde man das schon sehr weit eingrenzen können, von welcher Seite aus das gekommen ist.
Meine Frage, Stefan, einfach eine Abschätzung. Du als Chartmensch auch, was würde denn, also ich sag mal, ich habe es gerade jetzt nochmal vor mir, also 1,7 Millionen Bitcoins sind auf alten Adressen sozusagen Satoshi-Ära. Das ist die Ära im Endeffekt, das sind 1,7 Millionen Bitcoins, die noch nie bewegt worden sind.
Mhm.
So. Mhm. Und dann hast du theoretisch, und das habe ich mir gerade nochmal angeschaut, ungefähr 7 Millionen Bitcoins, die halt quantengefährdet sind. Das heißt, wir reden über knapp 8 Millionen, 9 Millionen Bitcoins. Was wäre denn, wenn die von heute auf morgen auf sich Change kommen? Also von heute auf morgen verfügbar wären?
Das Netzwerk würde zusammenbrechen. Also der Preis würde auch komplett kollabieren. Du brauchst ja halt für jeden Verkauf. Das heißt, wenn du jetzt 8 Millionen Bitcoins auf einmal verkaufst, dann müssen insgesamt natürlich auch 8 Millionen Käufer dazu bereit sein zu kaufen. Das heißt, wenn es nur 6 Millionen Käufer gibt, geht der Preis auf null.
Hm.
Ja? Okay. Und da wird er auch erstmal bleiben, bis die ersten Käufer wieder reinkommen. Und natürlich, also dass der Preis dann wieder hochgeht, das wird sehr, sehr schwierig werden, weil natürlich halt diese starke Volatilität, erstmal wird sowieso, sobald eine Bewegung von der Satoshi-Wallet in größerer Höhe stattfindet, wird sowieso erstmal Panikabverkauf starten. Das heißt, da gibt's Algorithmen für, weil viele tracken ja halt auch einfach die Wallets und wollen halt gucken, passiert da irgendwas im Hintergrund. Das heißt, die ersten Panikabverkäufe würden starten, das würde wahrscheinlich schon mal so einen Drop von 10%, 12%, 15% bedeuten. Und wenn man dann natürlich sieht, dass die Wallet anfängt abzuverkaufen, werden auch wieder Algorithmen getriggert, wo auch wiederum größere Positionen dann angefangen werden abzuverkaufen. Und wenn die Person, die das gehackt hat oder der Zugriff auf 8 Millionen Bitcoins hat, das feststellt und sagt, der Preis fällt mir zu schnell, ich verkaufe jetzt auf einmal, dann hätten wir wahrscheinlich nicht für lange, aber für einen kurzen Augenblick würde der Preis null zeigen, weil nicht genügend Käufer im Markt sind. Dann würden natürlich die ersten spekulativen Käufer und Interessenten würden wieder reinkommen. Dann hast du natürlich dann halt die Panikverkäufer, die zu versuchen, irgendwie noch aus dem Markt herauszukommen. Das heißt, der Preis würde sich wahrscheinlich irgendwo bei unter $10,000 kurz einpendeln. Und dann wird der Markt sich selber evaluieren. Dann werden die ersten News rauskommen, was passiert ist. Dann wird man wahrscheinlich auch schlussendlich sehen, das Bitcoin-Netzwerk ist nicht mehr sicher. Es ist tatsächlich passiert, dass die Blockchain angegriffen wurde. Investments sind nicht mehr sicher. Und dann wirst du dann von diesem Pendelbereich, wirst du den nächsten Abverkauf sehen. Und dann wäre es tatsächlich halt auch der Fall, dass man sagen kann, Bitcoin ist tot. Das wäre meiner Vermutung nach der Black Swan, der passieren könnte, wo man dann auch sagen würde, Bitcoin als Projekt ist gescheitert nach 20 Jahren.
Der Stefan. Also ganz vorsichtig für unsere Zuhörer. Wir machen keine Finanzberatung. Wir sind auch jetzt bestimmt keine Aluhut-Vertreter und Verschwörungstechniker. Ja, genau. Und auch wenn man es über ein bisschen überspitzt sagt. Also das Bitcoin-Netzwerk ist Stand heute noch nicht tot. Ja? Aber wenn man so die Szenarien sich natürlich durchdenkt, und da hast du natürlich vollkommen recht, ist das ein durchaus valides Szenario. Also ist es jetzt nicht unvalide, ja, muss man ganz klar
das
sagen.
Das ist das einzige Szenario, was passiert, wenn so viele Bitcoins verkauft werden. Ist das das einzige Szenario, was passieren wird?
Okay, gut, also sind wir uns einig. So, ob die auf den Markt kommen, ganz andere Geschichte. Genau, aber wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Also von daher, okay, das heißt, die Bitcoins kommen auf den Markt und alles crasht und alles ist, das wird vielen nicht gefallen, definitiv nicht. Das wird ganz, ganz böse. Und ich glaube, wie gesagt, nicht nur, dass viele, viele Menschen dann Geld verlieren und ich glaube, der Vertrauensverlust ist dann so hoch, dass das Ding auch nicht mehr richtig hochkommt. Ja. Da bin ich dann bei dir. Oder es wird Jahrzehnte dauern, bis es dann wieder mit irgendwelchen anderen Technologien wieder da ist. Ja, interessant.
Das Ding ist ja dadurch, dass es, natürlich haben wir mittlerweile Regulationen im Markt, aber schlussendlich bleibt es weiterhin ein unregulierter Markt. Wir haben ja zum Beispiel halt in den Aktienmärkten oder in den Indizepreisen ist ja eine Sperre eingebaut. Wenn der Markt an einem Tag unter 7% fällt, wird der Handel ausgesetzt. Das heißt, du kannst an dem Tag nicht mehr verkaufen. Das heißt, da wird einfach so eine Handelsbremse eingesetzt. Das ist natürlich halt ein Szenario, was den Kryptomarkt halt einfach nicht betrifft. Und da ist halt das Risiko, dass diese Aussetzungen nicht passieren. Das heißt, jeder, der Panik hat, darf und kann weiter verkaufen. Ob das dann in dem Moment eine gute Idee ist. Das Ding ist ja halt, und das ist das, was wir, glaube ich, auch schon mehrfach oder ich schon mehrfach in diesem Podcast erklärt habe. Jede Transaktion braucht seine Gegenpartei. Das heißt, wenn es erstmal öffentlich ist und wir sehen so massive Abverkäufe, dann hat schlussendlich auch keiner Interesse, gerade dieses Asset zu kaufen, weil es schlussendlich sagt, okay, hier ist nichts mehr für uns zu holen. Ja, das heißt, selbst wenn der Markt bei 40.000 steht und wirklich alle Welt sich einig ist, keiner möchte mehr Bitcoin kaufen, dann wäre der nächste eine Verkauf der Preis auf null, weil keine Käufe mehr drin sind. Das heißt, wir brauchen für jeden Verkauf brauchen wir einen Verkaufspreis und man kann nur immer zu dem verkaufen, wo ein Käufer dazu bereit ist, als Gegenpartei zu argumentieren. Und das ist nämlich genau der Punkt. Man müsste sich die Bücher, also die Chain, die Bücher, die Limit Orders, man müsste sich das genau angucken. Vielleicht gibt es auch deutlich mehr Limit Orders. Vielleicht sind die 8 Millionen Käufer auch schon aufgebaut bei einem Preis von 50.000. Ich kenne die Bücher nicht auswendig. Ich habe halt in diesen Mengen habe ich noch nicht in die Bücher reingeguckt, um das irgendwie feststellen zu können, ob da dann überhaupt genügend Orders drin wären. Wenn genügend Orders da wären, dann würde der Preis halt auch nur bis zu diesem in diesem Punkt fallen. Aber es ist halt das Ding, dass nur weil da Orders liegen, heißt es nicht, dass die drinne bleiben. Weil wenn wir natürlich halt ein Crash-Szenario bekommen, dann triggert das natürlich Algorithmen. Das triggert Verkaufsalgorithmen, aber auch die Rettungsalgorithmen. Wenn zu viel Volatilität ist, werden die ausgesetzt. Das heißt, diese Kauforders werden automatisiert aus dem Markt rausgenommen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt einen dicken Block sehen, wo diese 8 Millionen da wären, im Falle dieses Szenarios wäre dieser Block schlussendlich auch nicht mehr so da, wie wir ihn jetzt beispielsweise heute auch sehen würden. Und deswegen ist der Markt halt sehr verzwickt und nicht so einfach zu verstehen, wenn man da halt auch ja nicht jahrelang in Erfahrung reingesteckt hat und sich mit Experten ausgetauscht hat. Ich wusste auch lange nicht, dass der Markt immer nur da meine Order ausführt, wo auch eine Gegenpartei ist. Ich dachte, wenn da jetzt 80.000 steht und ich verkaufe zu 80.000, dann kriege ich 80.000. Wenn aber bis 2 Dollar kein Käufer ist und ich verkaufe über 80.000, dann verkaufe ich eigentlich zu 2 Dollar, weil da der erste potenzielle Käufer ist.
Mhm.
Das ist wichtig zu verstehen. Aber natürlich sind die Orderbücher so gefüllt, dass wenn man jetzt verkauft, normalerweise auch mit der Menge, die man verkauft, man sollte den Preis bekommen, der da steht.
Ja, richtig. Ja, absolut. Spannend. Ja, also das sind die Fakten. Also Fakt 1, 57 Seiten PDF. Fakt 2, sie haben es geschafft, im Endeffekt, die Security, die eingebaute Security, also sprich den Algorithmus zu hacken, ne, oder ja, zurückzurechnen aus einem Private Key, aus einem Public Key, einem Private Key rauszurechnen. Und damit haben sie potenziell, weil es halt 3 Minuten sind, die potenzielle Möglichkeit, den Mempool anzugreifen. Das ist erstmal die Fakten. So,
möchte noch einen Fakt hinzufügen.
Gerne.
Das ist öffentliche Information. Aber es hat den Markt tatsächlich nicht interessiert. Das muss man auch noch, das ist auch noch ein Fakt, dass es eine öffentliche Information ist, die natürlich allen Experten und auch Bitcoin-Maximalisten, Bitcoin-Haltern schlussendlich zur Verfügung steht. Und normalerweise das finde ich das Spannende. Wäre diese News 2021, wo dieses Thema auch extrem groß war, wäre das da rausgekommen, hätte das wahrscheinlich den Markt 20-30% nach unten hin beeinflusst, weil die Panikverkäufe stattgefunden hätten. Jetzt kommt diese News raus und es hat dem Markt schlussendlich nichts ausgemacht, weil er weiterhin in seiner normalen Korrektur, in seiner normalen Seitwärtsbewegung wäre. Normalerweise diese News hätte den Markt, so wie wir ihn kennen in den letzten Jahren, hätte den Markt aus seiner Seitwärtsbewegung in eine sogenannte Preisfindungsphase gebracht, nach unten. Aber diese Information ist da draußen und der Markt bleibt stabil. Das heißt, die Sorge, dass das tatsächlich greift, wie wir es ja auch schon erklärt haben, das ist nichts, was hier irgendein Hacker aus seinem Kinderzimmer machen kann, ja? Sondern die Sorge, dass das passiert, ist tatsächlich nicht wirklich da. Es besteht das Potenzial, stimmt. Aber dass es passiert, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Und das hoffe ich, kann jetzt der ein oder andere Zuhörer hier auch ein bisschen aufatmen und sagt, Stefan hat nicht nur Black Swan Events im Kopf.
Also schön, dass du es nochmal genauso ergänzt. Ja. Also es stimmt, das Papier ist rausgekommen. Ich gucke auch gerade mal noch am 30.03.26, also vor ein paar Tagen. Das heißt, es ist schon ein paar Tage auf dem Markt und der Markt hat nicht reagiert, wie du gerade schon sagst. So, das heißt, die meisten oder die überwiegende Teil oder vielleicht alle sehen das als gar nicht als wildes Szenario oder als Black Swan Szenario an. Ja, das ist klar, aber das gab es auch schon immer. Gut, jetzt haben sie es in 9 Minuten gemacht. Kann man, wie gesagt, drüber streiten, ob das jetzt schärfer ist, diese Konstellation oder auch nicht. Interessant fand ich es nur schon, weil, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass sie das nachgewiesen haben, dass es geht. Das ist das allererste Mal. Jetzt kann man den nächsten Schritt vielleicht besprechen und sagen, okay, was passiert denn jetzt? Was mache ich mit dieser Information? Ja, das ist ja häufig, das haben wir ja so oft schon in unserem Podcast auch besprochen, was mache ich jetzt damit, mit dieser Information? Ruhe ich mich jetzt aus und mache mal nichts, was auch vielleicht eine Taktik sein könnte, oder verändere ich was? Jetzt sind wir natürlich nicht in der Lage, ich sag mal, große Veränderungen herbeizuführen. Das muss natürlich dann auch die Community machen, beziehungsweise die Miner. Die müssen ja dann, falls man irgendwas an der Bitcoin-Chain irgendwie verändert, die müssen das im Endeffekt dann halt auch einbringen. Aber die Frage ist halt, soll ich das tun? Dann gibt's halt mehrere Szenarien. So, und ich habe mir das mal so ein bisschen notiert, was man eigentlich machen könnte. Da können wir mal über jedes Szenario mal ein bisschen sprechen. Ein Szenario ist, wir machen nichts. Wir lassen einfach so, wie es ist. Und wir lassen es einfach laufen. So, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Du hast gerade gesagt, 2021 hat man schon darüber gesprochen. 2022, 2023 und heute sprechen wir wieder darüber. dass wir halt irgendwas hätten machen können, beziehungsweise dass das gehackt worden ist. Es wird vielleicht schärfer, es wird vielleicht konkreter, aber wir machen einfach nichts. Wir lassen es so laufen. Auf die Gefahr hin, und das ist natürlich die Gefahr, dass diese Coins irgendwann durch Quantencomputing gehackt werden, gestohlen werden oder halt auf den Markt geworfen werden, um den Preis dann halt entweder zu manipulieren oder beziehungsweise, wie gesagt, auch aus einer Wallet, kann ja auch sein, von Satoshi einfach runter zu transferieren in meine Wallet, in meine persönliche, und dann bin ich dann halt Besitzer all dieser Coins. Der Vorteil wäre, und das ist ja das, was eigentlich immer beim Bitcoin-Netzwerk auch beschrieben wird, Code is Law. Das heißt, also sprich, dass man es nicht verändert, weil halt der Code, wie er so geschrieben worden ist, damals von Satoshi Nakamoto so bleiben soll, wie er ist. Es soll sich nichts verändern. Damit würde der Trust, also das Vertrauen natürlich immer noch bleiben. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist es gut, das so zu belassen? Also was wäre deine Meinung? Oder sollte man etwas verändern?
Also ich denke, dass man es so lassen sollte. Ich denke, eine Veränderung ist nicht wirklich notwendig, weil ich auch der Meinung bin, dass die Chain, so wie sie ist und so wie sie angedacht ist und so wie sie auch von der Allgemeinheit angenommen wird, genau ihren Zweck erfüllt als Wertspeicher beziehungsweise auch als spekulatives langfristiges Investment, was halt einfach volatiler ist als die meisten anderen Assets, wo man sagen kann, hier dazu bin ich bereit, von meinem Risikotopf einfach mal so ein bisschen was auch in Bitcoin zu packen, um es arbeiten zu lassen. Aber ich bin mir dem Risiko bewusst, es könnte halt auch weg sein. Also ich finde, das wird von der Allgemeinheit so gesehen. Und warum sollte man es so lassen? Warum komme ich zu der Aussage? Weil ich der Meinung bin, wie ich es auch anfangs schon gesagt habe, dass ja auf ein ganz kleinen Prozentteil zurückzuweisen ist, woher dieser Angriff schlussendlich stattgefunden hat und es am Ende wahrscheinlich dazu führt, dass es eine Straftat ist, weil sie Menschen, Millionen von Menschen betrogen haben, die in dem Netzwerk damit drin sind. Jeder hat einen millionenhohen Schaden irgendwie schlussendlich. Ich meine, das ist ja mittlerweile in Abermilliardenhöhe. Das heißt, die hätten so einen massiven Schaden angerichtet und die würden schlussendlich dann auch zur Verantwortung gezogen werden. Ich denke, bis Super- bzw. Quantencomputer so einen Entwicklungsstand haben, dass es bezahlbar ist, und dass es Privatpersonen sich leisten können. Ich denke nicht, dass wir in den nächsten 20 bis 50 Jahren so weit sind. Also müssen wir uns schlussendlich da keine Sorgen drüber machen. Was wir aber sehen können, ist dieses exponentielle Wachstum in unserer Technologie. Und KI fördert das Ganze, dass es noch schneller geht, weil man Berechnungen in alles Mögliche noch schneller hinbekommen kann. Natürlich sieht man diesen exponentiellen Anstieg. Chips werden immer kleiner, können immer mehr Leistung überhaupt abrufen. Das heißt, bald ist es vielleicht gar nicht mehr möglich, ein stadtgroßes Rechenzentrum zu haben, um einen Quantencomputer zu betreiben. Irgendwann wird es darauf hineinschrumpfen.
Aber irgendwo mal in meinem Handy, mein Quantencomputer in meinem Handy. Wer weiß?
Es kann sein, aber ich denke, bis wir wirklich dort angekommen sind, das ist noch Jahrzehnte in der Zukunft, also vor meinem aktuellen Wissensstand. Also man sieht auf jeden Fall, es kann immer mehr Rechenleistung auf immer kleinerer Fläche stattfinden. Aber bis wir auf so einem Level ankommen, dass es dann wirklich dazu führt, dass illegale Institutionen oder illegale Hacker sich davon irgendwie etwas verschaffen können. Klar ist Bitcoin dann eine Angriffsfläche, aber wenn wir dazu kommen, dass das wirklich in Reichweite von solchen Organisationen ist, das heißt, dass es handlich wird, dass es günstiger wird, dann ist die Bitcoin-Blockchain ein Problem. Aber wenn wir ein so komplexes System angreifen können, dann überlegt mal, was passiert mit normalen Passwörtern, mit Online-Banking, mit Kreditkarten. Guck mal, eine Kreditkarte hat hinten ja diese CRV-Nummer, das ein dreistelliger Code ist. Ein dreistelliger Code sind 1000 Kombinationsmöglichkeiten. Das könnte so gesehen mein Handy in ein paar Sekunden einfach mal alle 1000 durchklatschen. Frage ist, ob dann halt andere Sicherheitsmechanismen greifen dahinter. Ja, aber dann E-Mail-Passwörter für Passwort zurücksetzen können gehackt werden und. Das heißt, das ist dieses Problem. Würden wir, bevor es die Bitcoin-Blockchain überhaupt betrifft, würden wir auf anderer Ebene, glaube ich, zuerst spüren. Und ich denke, deswegen wird es auch nicht so einen starken Effekt auf den Markt aktuell haben.
Ja, hast du schön zusammengefasst. Bin ich auch der Meinung. Ja, das stimmt. Also, das hast du sehr schön zusammengefasst. Viele diskutieren tatsächlich darüber, ich sehe es in verschiedensten Foren und Ähnliches, ob man denn nicht tatsächlich eine Migration macht vom Bitcoin-Netzwerk. Ja, das hat man ja auch bei anderen Migrationen oder kleinen, ich sag mal, Veränderungen gesehen, dass man dort, und das nennt sich dann Post-Quantum Kryptographie, also PQC, also Kryptographie mit C geschrieben, dass man dieses dann halt mit einbaut sozusagen ins Netzwerk. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch eher zu kommen, dass man diese kleinen Bausteine, dass sich da sehr, sehr findige Entwickler halt auch ranwagen und diese Möglichkeiten dann halt und diese Lücken dann halt auch schließen. Ja, das wird wahrscheinlich dazu kommen.
Aber ich sag mal so, das Bitcoin-Netzwerk an oder Bitcoin, ja, Bitcoin an sich kann ja nicht geändert werden. Meinst du, das würde dann über eine Fork passieren?
Das ist die Frage, ob es so eine Fork ist. Das wäre nämlich dann eine weitere Option. Ja, man könnte natürlich eine Sidechain machen. Das heißt, man könnte Bitcoin forken. Das hat es ja auch in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gegeben. Ja, Bitcoin Gold und wie es alles heißt.
Bitcoin Cash ist, glaube ich, das bekannteste.
Bitcoin Cash und genau richtig. Dass man natürlich eine Sidechain baut, wo man diese Funktionalitäten sozusagen mit reinsetzt, dass es halt das Quantencomputing dort, ja, dass man das nicht mehr zurückrechnen kann oder andere Verschlüsselungstechnologien halt einsetzt, damit es halt nicht zurückrechenbar ist. Die Frage ist dann trotzdem, die Originalchain, also sprich die als Original-Bitcoin, bleibt ja so. Ja? Es ist der Wertverlust, könnte aber sehr, sehr hoch sein. Also das könnte ein Risiko sein in dieser ganzen Geschichte, wenn man eine Sidechain hat. Als auch ist es technisch sehr komplex. Also ist natürlich eine Sidechain zu bauen ist erstmal eins. Aber dass es der Trust und das Vertrauen in diese Sidechain überhaupt da ist, dass man die weitergeführt wird. Und wir haben mittlerweile so viele Institutionelle da drin. Ja. Ah, ich möchte es mal bezweifeln, dass das so kommt. Ja. Aber es ist eine Option, definitiv. Ja. Es ist eine Option, eine Sidechain zu bauen, einen Fork zu machen und das dann draufzusetzen. Vielleicht wäre es aber eher so wie auch bei Traproot, also sprich bei anderen kleinen Bausteinen, die in Bitcoin-Netzwerke reingekommen sind, dieses dann halt auch eher zu verändern und das Quantum sicher zu machen. So möchte ich es vielleicht mal zu beschreiben. Ja. Das ist eher eine Variante, die wahrscheinlich eher da reinkommt. Und einen Punkt noch, der auch tatsächlich als Option in vielen Communities diskutiert wird, ist im Endeffekt ein Burn zu machen. Also wirklich aktiv Coins zu verbrennen. Ich meine, die Diskussion gibt es schon lange, ja. Aber dieses tatsächlich dort reinzusetzen und dort sich damit zu beschäftigen, welche Coins sind seit Jahrzehnten nicht bewegt worden und tatsächlich diese Coins aktiv zu verbrennen, damit sie nicht mehr versendet werden können. Also sprich im Endeffekt auf eine tote Adresse zu senden, beziehungsweise diesen halt in der Chain zu verändern. Das könnte man auch noch zeitversetzt machen. Da wird auch darüber diskutiert. Das heißt, das automatische Verbrennen, im Ethereum-Netzwerk ist das ja auch ähnlich, das automatische Verbrennen von bestimmten Coins zu einem bestimmten Zeitpunkt in 10, 20 Jahren, damit diese im Endeffekt aus der Chain raus sind. All diese Ideen, all diese technischen Möglichkeiten sind sehr kontrovers zu diskutieren, weil wenn man natürlich immer diesen kurzen Satz im Kopf hat, dass halt Code Law ist, also sprich, dass man das nicht verändern soll, sind natürlich gerade diese Burn-Mechanismen der Tod. Ja, also das ist ja super dafür. Genau wie von dann vielleicht auch einen Fork zu machen, also sprich eine Sidechain aufzubauen, das dort dann halt quantumsicher zu machen. Schwierige Diskussion. Und deswegen glaube ich auch, so wie du es schon eingangs gesagt hast, die Chain wird so bleiben und wahrscheinlich werden kleine Teile hineinkommen, um das quantensicherer zu machen. Hat aber massive Auswirkungen, wenn natürlich gerade die Kryptographie verändert wird, weil was hat das Auswirkungen auf die Miner, was hat das Auswirkungen, also gerade was Rechenkapazitäten angeht, was hat das Auswirkungen auf die Wallets und all diese, also es gibt ja mittlerweile auch eine gewisse Infrastruktur und gewisse Teile, die um das Bitcoin-Netzwerk ringsherum existieren. Das muss alles verändert werden, um das halt quantensicher zu machen. Ja. Wann, wie, wo? Wir schauen mal. Genau. Aber
man braucht es ja auch eine Mehrheit, die das bestimmt, die dem Ganzen zustimmt. Da denke ich mal, werden ja auch dann wiederum Anfragen klar scheitern können. Also es bleibt spannend und einfach vom Gefühl her, ich bin kein Bitcoin-Miner mehr, aber ich denke mal vom Gefühl her wird es keine Änderung geben.
Also ganz zum Schluss, ich habe am Anfang gesagt, das Bitcoin-Netzwerk ist gehackt. So, jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Gehackt ist nicht so, sondern es ist die Möglichkeit entstanden im Endeffekt und das trifft viele andere kryptografische Ebenen, hast du gerade schon angesprochen, von E-Mail-Accounts, Passwörter, irgendwelche andere Dinge. Da ist es möglich gewesen, dieses jetzt in einem relativ kurzen Zeitraum zu rechnen. Nicht jede Privatperson hat da Zugriff drauf, das ist auch noch, oder andere Kreise. Das heißt, so einfach ist es dann doch nicht, dieses dann halt auch zu tun. Das heißt, wir beruhigen uns alle wieder und warten mal ein bisschen ab. Aber nochmal, es ist so der erste Fingerzeig. Da ist mal so ein kleiner Finger nach oben gegangen und hat gesagt, ha, guck mal, ich hab was Neues gemacht. Und ich glaube, durch AI, und das ist ja auch ein Stück weit unser Thema, durch AI wird diese ganze Sache beschleunigt. Es wird einfach viel, viel schneller und öfter zu diesen Nachrichten kommen, dass halt, jetzt war es Google, nächste Woche ist es dann irgendjemand anders, dass viel, viel öfter diese Informationen kommen, dass halt bestimmte Dinge passiert sind und dass die Robustheit von bestimmten Chains, von bestimmten Netzwerken halt getestet wird. Und wie wir uns dazu stellen, was wir dort verändern oder halt auch nicht. Und wie gesagt, vielleicht ist es manchmal eine ganz gute Option, einfach nichts zu tun.
Schöne Worte zum Abschluss.
Genau. Ja, also ich freue mich auf die Kommentare. Sowohl positiv als auch negativ. Das ist sehr, sehr spannend. Stefan, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, deine Fragen auch zu beantworten. Du sagst immer, dass du dann die Fragen stellst. Es ist ja auch richtig so. Wir müssen darüber diskutieren, was wir denn dort machen. Genau, richtig. Ja. Und Fakt ist, erstmal ist gar nichts passiert.
Erstmal ist gar nichts passiert. An der Stelle wollen wir uns auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, denn gerade auch die letzten Folgen haben einen enormen Reichweitenschub bekommen und wir freuen uns über alle Zuhörer, die hier auch neu mit dazugekommen sind. Und was wir festgestellt haben, ist, dass eins unserer letzten Themen wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen und das auf riesengroßes Interesse steuert.
Ja, absolut. Ja. Also gerade diese Themen, was neue Funktionalitäten in Ethereum oder jetzt auch, wie gesagt, Blockchain mit AI angeht, da schießen gerade unsere Zahlen durch die Decke. Das freut uns sehr. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wir werden da auf jeden Fall noch ein paar Folgen zu machen und noch ein bisschen mehr in dieses Thema natürlich auch reindrehen. Für heute erstmal herzlichen Dank, Stefan. Es hat mir wieder Spaß gemacht und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Lieben Dank.
Mir auch. Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.